Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Advance Football Spieltrieb, dem Kinder- und Jugendfußball-Podcast. So, hallo Sakko, schön, dass du auch da bist.
Ja, hallo, ich bin da, aber noch etwas müde.
Ja, man sieht es dir an. Du warst ja unterwegs, für alle ganz kurz, die uns jetzt zum ersten Mal hören und nur wegen dem Titel quasi auf diesen Podcast geklickt haben. Wir sind ein Kinder- und Jugendfußball-Podcast. Wir sprechen hier jede Woche, fast jede Woche, über Themen rund um den Kinder- und Jugendfußball. Mal geht es um Trainingsbeteiligung, mal geht es darum, wie man Eltern wieder einfängt, mal geht es um sportlich-inhaltliche Themen und das immer in einer sehr sympathischen Art und Weise mit einer entsprechend guten Länge einer jeden Podcast-Folge. Sakko, du siehst sehr, sehr müde aus, sehr, sehr geschafft. Wo warst du denn am Wochenende?
Ja, so wie ich aussehe, so fühle ich mich auch. Wir hatten unsere erste eigene Trainerausbildung. So richtig Trainerausbildung mit Zertifikaten am Ende. Gruppenbildern und sowas. Also in diesem Format haben wir das ja bisher noch nicht gemacht. Und da würde ich gerne einfach mal alle Zuhörerinnen und Zuhörer abholen, was denn da genau abgelaufen ist. Viele haben es nämlich ja auch schon auf Social Media gesehen und sich auch schon eingetragen an einer Stelle, die du bestimmt später nochmal erwähnst und in die Shownotes packst.
Auf jeden Fall.
Sehr gut. Gut, wie kam die Idee auf? Ich glaube, dass die Initialzündung, die wir in unseren Gesprächen hatten, ja, das Thema war, mit unseren Vereinsprojekten, Trainermappenprojekten, viele Clubs, die Videoplattform schon nutzen. Und da war immer so die Frage, wie schaffen wir das nachzuhalten, dass die Coaches, die nicht eng in der Ausarbeitung und Erarbeitung dabei waren, dass die diese Inhalte dann am Ende des Tages auch einen Platz bekommen. Also, dass das ganze Konzeptionsprojekt eine gewisse Wirksamkeit erfährt, indem es auch wirklich möglichst viele Vereinsmitglieder entsprechend, also Kinder und Jugendliche erreicht. Verschiedenste Ansätze haben wir ausprobiert und dann haben wir aber immer häufiger festgestellt, dass es im Verein letztendlich an den Personen fehlt, die da so dieses Nachhalten vornehmen können. Also es ist halt dann nicht der Jugendleiter, der schon 86 Aufgaben hat, der dann auch noch gucken kann, ob der F-Jugendtrainer verstanden hat, was das neue Konzept beinhaltet und es dann umsetzen kann. Und so kam dann die Idee auf mit so Koordinatoren, also Multiplikatoren der Advanced Football-Idee in den Vereinen, die imstande sind, den anderen Trainerinnen und Trainern Feedback zu geben, Hilfestellungen und die Tools, die ja erarbeitet worden sind, auch mit uns in den Projekten oder über die Videoplattform bereitgestellt werden, dann auch in die Praxis das Ganze zu überführen. Und so kam dann Stück für Stück, und von so Einzelfreaks natürlich, also die irgendwie alles von uns schon gesehen haben, Prinzipien hier und da und gesagt haben, was habt ihr noch, was können wir noch machen? Und für diese Menschen haben wir uns dann gedacht, warum nicht mal wirklich von Grund auf abholen, das ganze System und unsere Denke mal verschriftlichen. Das hatten wir ja auch bis dahin noch nicht. Das war auch meine einleitenden Worte am Wochenende, war, dass wir es bisher noch nicht gebraucht haben. Also wir mussten das noch nicht in irgendein Pyramidensystem packen oder in irgendwelche Prozessketten, wie wir Fußball und Ausbildung denken, weil es nicht notwendig war. Dadurch, dass wir sowieso jeden Tag im Austausch sind und dann noch ein kleines Team, heißt, wir haben jeden Tag über die Idee gesprochen, deswegen war nie der Grund da, das zu verschriftlichen. Von daher war es auch für uns irgendwie ein cooler nächster Schritt, dass wir diese ganzen losen Gedanken und Einzelbausteine, die wir so haben, dass wir die mal zusammennehmen können in ein Konstrukt, um es vermittelbar zu machen. Und das war ja dann einer der Grundgedanken, dass wir nicht nur eine Trainerausbildung anbieten, indem wir Coaches besser machen, sondern die auch zu Multiplikatoren der ganzen Idee ausbilden. So, und dann haben wir Anfang des Jahres nach einer Austragungsstätte gesucht und da sehr schnell mit den Kollegen vom VfL Wolfsburg auf große Begeisterung gestoßen, die gesagt haben, jupp, ist doch cool, wir haben hier ein Eventcenter, wir haben die Arena, wir haben hier den Platz nebenbei. Das war jetzt nicht die erste Veranstaltung, die dort stattgefunden hat, sondern es also gibt ja verschiedene Eventformate, die dort passieren. Und jetzt waren wir eins davon, aber eben mit der großen Unterstützung auch von Johannes Meyer und seinem Team aus dem Bereich Kinderfußball und der Fußballschule. Und ja, nachdem das dann auch stand, glaube ich, war für uns dann der erste Dominostein gefallen, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir jetzt Teilnehmer haben, die Interesse haben, wir eine Örtlichkeit haben, wo das stattfinden kann und dann auch noch wir den Vorteil darin sehen, unsere Idee zu strukturieren, dann lass es uns doch angehen. Und so kam es, dass dann am Freitag in Summe 28 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Level 1 Advanced Football Trainerausbildung teilgenommen haben. Es war ziemlich geil, muss ich sagen. Also wir konnten ja wirklich so ein Ding mal von null auf planen, auch mit unserer ganzen Erfahrung aus so Verbandslizenzen, egal ob das Landesverbandsebene ist oder DFB-Ebene. Und wir konnten eigentlich alles wegschneiden, was uns da schon immer gestört hat und was auch andere Teilnehmer als unangenehm feedbacken. Und das war, glaube ich, schon für uns dann halt die Möglichkeit, die wir hatten, das Ding so zu verpacken, dass wir sagen würden, ich habe da richtig Bock drauf. Also das war für mich auch ein ganz, ganz großer persönlicher Anspruch. Das Essen soll geil sein, die Wege sollen kurz sein, die Abläufe sollen gut sein, die Übernachtung soll genial sein, es soll Zeit für den Austausch sein, den alle als am interessantesten ja auch eingeschätzt haben. Ja. Und so haben wir dann auch das ganze Wochenende letztendlich geplant mit vor allem Demo-Teams. Also das ist ja auch was, das finde ich häufig zu kurz kommt, dann müssen dann die Teilnehmer mitkicken. Dann hast du genau das Problem, aber Heterogenität bei den Teilnehmern, das ist nämlich den, der eigentlich gar nicht mitkicken will, was völlig verständlich ist, weil du als Trainer halt nicht kicken musst. Und dann den, der am liebsten halt 3 Stunden auf Platz stehen würde jetzt und gegen den Ball treten. Und so haben wir das dann umgangen, indem wir Demo-Mannschaften da hatten. Also wir hatten dann eine E-Jugend da, wir hatten also 2 E-Jugenden, 2 D-Jugenden, 1 B-Jugend, 1 C-Jugend, die über den Samstag und den Sonntag dann die Demo-Mannschaften gestellt haben, damit man an echten Kinder- und Jugendteams, was eben die Zielgruppe ist, dann auch die Inhalte vorzeigen, aufzeigen kann und damit arbeiten kann. Und das ist, was das uns ja auch so extrem am Herzen lag, dass wir also Szenarien kreieren, auch im Rahmen der Trainerausbildung, die dann halt realistisch sind. Also einem 40-Jährigen zu erklären, wo er dann jetzt hinlaufen soll, das ist ja ganz nett, der versteht es ja auch im Rahmen so einer Ausbildung. Und dann bin ich nächste Woche bei meinen 9-Jährigen und erkläre es auf die gleiche Art und Weise und stelle komischerweise fest, dass es nicht funktioniert. Mhm. Und so hatten wir viele kleine Bausteine, Elemente zusammengepackt, die das vom Rahmen her in eine, zumindest was wir bisher an Feedback bekommen haben, eine sehr gelungene Veranstaltung verwandelt haben. Und dazu aber auch, und ich habe die Geschichte auch erzählt in der Ausbildung, damals schon bei uns im alten Heimatverein mit 15, 16 oder sowas, fand ich es halt cool, wenn die Kids einheitliche Trainingsausrüstung haben. Ja. Da bin ich halt losgerannt und habe halt den Sponsor dann angehauen und ob er uns nochmal ein bisschen was geben kann für die Mannschaft und so weiter, weil ich das damals schon cool fand und das war jetzt auch ein Bestandteil. Die komplette Gruppe wurde einheitlich mit Hoodies, Trainingspullis, Shirts, kurzen Hosen, langen Hosen, Socken ausgestattet, also einfach geile Ausrüstung. Dazu 2 komplett neue der Druckprodukte, die wir so noch nie irgendwo gezeigt haben. Darf ich das eine erwähnen oder lieber nicht? Oder hat man es schon auf dem einen oder anderen Bild gesehen?
Man hat es wahrscheinlich schon gesehen, aber warte mal noch bis zur Black Week damit.
Okay, Titel auch nicht sagen.
Nee.
Okay, was es aber ist die Quintessenz eigentlich der besten so Trainingshacks der letzten 10 Jahre, die wir da verpackt haben. Und dann auch ein neues Notizbuch, das wir designt haben, das man halt einfach mitnehmen kann, das eine gewisse Wertigkeit hat. Action-Game-Karten-Set. Also wirklich die komplette Palette an, was macht eine Veranstaltung für mich auch geil, sind halt eben auch viele solcher Kleinigkeiten, auf die dann im Zweifelsfall weniger Wert gelegt wird. So, das ist das eine vom Organisatorischen. Jetzt rein inhaltlich haben wir ja ein Modell vorgestellt und den Trainer näher gebracht, das so ein bisschen so einen Checklistencharakter bekommt. Also in dieser Fußballwelt an unendlichen Möglichkeiten und unendlichen Elementen, die ich auch im Training umsetzen kann, haben wir das versucht, in sehr einfache 4 Schritte zu packen und haben uns ja auch in der Ausarbeitung so oft zurückhalten müssen. Nee, darüber nicht. Nein, die Folie muss raus. Nein, das ist zu viel. Nein, bleib im Kern. Nein, fokussier das Thema weiterhin. Also bis wir dann gesagt haben, okay, Level 1 ist tatsächlich nur Training. Es geht nur um Training und zu 98% nur um Trainingsorganisation. Weil wenn wir was sehen, ist, dass die allermeisten Trainerinnen und Trainer an der Basis daran schon scheitern. Umgang mit Leistungsgefälle, Umgang mit Motivationsunterschieden, Umgang mit ein Kind sagt kurzfristig vor dem Training ab. Wie gestalte ich dann eine ganze Trainingseinheit, dass die dann irgendwie bei Laune bleiben? Wie schaffe ich den Rahmen dafür, dass Entwicklung stattfinden kann bei den Kindern, ohne dass ich da jetzt irgendwie massig Coaching von außen reingeben muss? Und das war der Kern für 3 komplette Tage. Und ich würde auch sagen, man könnte sogar 6 Tage nur damit füllen.
Ja.
Ich habe bewusst auch ganz am Anfang ja die Eröffnung so gemacht, dass ich gesagt habe, wir werden nicht über Coaching reden. Wir reden nicht darüber, ob man den Pass jetzt mit der Innenseite oder der Außenseite spielt, weil das ist für 99% der Trainingszeit nicht relevant. Das ist nicht wichtig für die Entwicklung von Kindern. Es wird, also die Rolle des Trainers wird an einfach vielen Stellen dann falsch verstanden, unnötig kompliziert gemacht und dann wundern wir uns, dass wir nicht mehr genau wissen, worauf wir achten müssen, wenn wir dann auf die Plätze gehen und mit den Kids arbeiten. Und so haben wir sehr in der Tiefe unser Modell vorgestellt, das ja also aus 4 Stufen und Ebenen besteht, mit maximaler Freude, maximaler Aktivität, maximaler Intensität und maximaler Qualität. Und erst der letzte Teil im Bereich Qualität ist dann, wo Coaching beginnen würde, und genau da war quasi inhaltlich die Veranstaltung zu Ende. Und wir haben uns komplett darauf fokussiert, wie gestalte ich den Rahmen für sehr geiles Training. Und da schwingt dann auch so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern sehr stark auch mit, wie gestalte ich für andere Trainer in meinem Verein den Rahmen für sehr gutes Training. Also was passt da rein und was nicht? Weil sonst ist es genau das, also du trainierst 2-mal die Woche 90 Minuten, ja, machen wir noch Athletiktraining? Machen wir noch Krafttraining da drin? Setzen wir dir noch eine Augenklappe auf? Machen wir noch Koordinationstraining? Und also es wird so viel reingepackt in diese 90 Minuten, dass natürlich ich als Trainer mich sofort überfordert fühle und dann nicht mehr weiß, was ich tun muss. Und ich würde sagen, uns ist gelungen, das auf diesen Kern runterzubrechen, der relevant ist für gute Trainingsarbeit. Und der ist gar nicht so kompliziert und ich muss kein Trainerguru sein, um in der Lage zu sein, herausragendes Training anbieten zu können. Das war inhaltlich der Part. Und jetzt, was die Atmosphäre angeht, was nämlich wahrscheinlich der wichtigste war und deswegen zum Schluss jetzt kommt, also alle Gespräche und jede Feedbackrunde, die wir auch so in kleinen Schritten im Rahmen der Veranstaltung hatten, war dann so, es macht halt richtig Bock, weil ich setze mich hier mit jemandem zusammen, den ich noch nie gesehen habe. Also die Teilnehmer kamen ja von der nördlichsten Grenze Deutschlands bis nach Südtirol, war ja alles dabei, also wirklich komplett. Und egal mit wem die sich zusammengesetzt haben, war danach so, ja, wir haben halt die gleiche Idee. Also der denkt in die gleiche Richtung. Wir haben gar keine Diskussion. Ja. Es gibt gar nicht dieses ekelhafte, so du siehst es komplett anders als ich. Und das war so eine witzige, erfrischende Erfahrung für jeden, nach dem Motto, ich muss hier, also ich kann bei meinem Gespräch hier ansetzen, wo ich in meinem eigenen Verein wochenlang diskutieren müsste.
Ja.
An dem Punkt bin ich hier nach 10 Sekunden. Da kam so gewitzelt irgendwie die Idee auf, eigentlich müssten wir aus diesen dann in Summe 31, 32 Trainern und Trainerinnen, die da waren, einen eigenen Verein gründen und du hättest halt komplett einen roten Faden über alle Altersklassen hinweg, weil eben diese Idee so eng gestrickt ist. Und das hast du gemerkt in der Stimmung und in der Atmosphäre, dass dadurch, dass alle es gleich sehen, so ein positiver Gesamteindruck entstanden ist, der einfach gute Laune gemacht hat und die Gespräche auch nie zum Erliegen gebracht hat.
Das ist ja
morgens los und bis zum Abendessen oder teilweise waren die Kollegen ja auch bis 1-2 Uhr noch unterwegs und haben halt über Kinderfußball geredet.
Ja, das Coole auch ist ja die, also du hast es gesagt, irgendwie die Sprache war gleich, die Sichtweise war in vielen Richtungen gleich. Trotzdem waren die Leute aus ganz unterschiedlichen Fußballvereinen. Also du hattest ja wirklich alles von Dorfverein, zwei Mannschaften bis hin zu riesigen Vereinen, die extrem erfolgreich und auch leistungsorientiert spielen. War ja alles dabei und alle haben sich trotzdem wiedergefunden, weil es eben inhaltlich genau um die Sachen ging, die relevant sind für gutes Training.
Ja, das und wir hatten auch Mädelstrainer da, ja auch vom VfL. Heißt, auch da hat es keine wirkliche Rolle gespielt, in welchem Bereich du aktiv bist, was wir gemacht haben, weil das dann schon auch mit entscheidend ist für die Legung des Rahmen, dass wir die Trainer, die mit Großfeldteams arbeiten, dass wir denen eine Großfeld-Demo-Mannschaft bereitgestellt haben, auch schon für den Samstagabend und dann auch für dieses Vorführen und Abnahme in Anführungszeichen am Sonntag eben auch nochmal ein Großfeldteam, dass wir da zumindest gesagt haben, okay, wenn du halt mit Jugendlichen, 15-, 16-, 17-Jährigen trainierst, dann machst du das hier im Rahmen der Ausbildung auch und wir stellen dir keine 11-Jährigen hin, wo du im Zweifelsfall einfach auch zu weit weg bist.
Ja.
Das war die einzige Unterscheidung, die wir in der Praxis gemacht haben für die Theorie, was dann wieder komplett irrelevant und wir konnten alle gemeinsam als Gruppe behandeln, was super cool war, weil sich dann diese Diskussionen ja auch erst ergeben haben durch eine unterschiedliche Sichtweise.
Cool. Sako, man sieht, du sprichst drüber, du wirst ein bisschen wacher, du wirst ein bisschen lebendiger als zu Beginn. Wenn ihr jetzt sagt, ihr habt da Lust drauf oder du möchtest dich zumindest mal informieren und hättest gerne ein paar weitere Infos. Ich packe die Warteliste für nächstes Jahr, wir sind da schon in der Planung, für Level 1 mal in die Shownotes. Ja, dann gerne eintragen, wir haben schon massig Feedback bzw. Eintragungen bekommen. Wo, wie, wann, was, wissen wir alles noch nicht. Deshalb ist es völlig unverbindlich. Gerne einfach mal eintragen und dann bleibt ihr sozusagen up to date. Gibt's sonst noch was Letztes, was du zur Ausbildung loswerden möchtest, bevor wir inhaltlich reinstarten in ein Thema?
Nee, ich glaube jetzt erstmal nicht. Und also am interessantesten ist es, glaube ich, auch für Menschen, die diese Idee in ihren Verein tragen wollen. Es ist für uns ja auch ganz klar die Zielgruppe gewesen, vorrangig, dass wir gesagt haben, Vereinsmenschen, die sagen, unser Verein arbeitet schon damit oder möchte noch mehr damit arbeiten, und dass die sich durch den Verein auch da registrieren lassen. Also das möchte ich auch nochmal dazu sagen. Also es ist eben genau aus dem Gedanken heraus für uns auch kein Konkurrenzmodell zu irgendwelchen anderen Lizenzgeschichten, die es sonst noch so gibt, sondern es geht für uns um unsere Idee und darum, und das sind ja auch viele der Benefits, sage ich mal, die auf Vereinsebene entstehen. Also ansonsten merken wir, dass Trainerausbildung dieses Inseldenken innerhalb des Vereins immer noch größer macht. Also wenn dann ein Trainer eine C-Lizenz oder eine B-Lizenz hat, dann lässt er sich noch weniger sagen. Also dann sind seine Methoden noch berechtigter, auch wenn sie quasi komplett an seinen Spielern oder Vereinsmitgliedern vorbeigehen. Und er hat noch mehr Macht, die er gegenüber dem Verein ausübt, weil er eben dann der einzige oder einer der wenigen lizenzierten Trainer ist. So, und dann heiligt der Zweck irgendwie alle Mittel in seinem Umgang. Und genau das wollen wir ja nicht. Also es war so viel Thema, wie du in deinem Verein agieren kannst, damit der Verein besser funktioniert, wie du andere Menschen mitnehmen, überzeugen kannst. Wir haben ja auch diese Beurteilungsspinnen, die wir den Teilnehmern dann zur Verfügung gestellt haben. Das kannst du nehmen, damit ihr bei euch auch im Club darüber sprechen könnt, was gutes Training ist. Und ich möchte niemanden da haben, der daraus einen Ego-Trip macht, weil das wird die Gruppenkonstellation, Dynamik und Atmosphäre komplett zerstören. Und das waren alles zusammen Vereinsmeier ohne Ende. Und das hat auch erst diese geniale Stimmung dann erzeugt, weil jeder gleich gedacht hat. Jeder hatte immer irgendwie das Größere im Blick, nicht nur sich und seine Mannschaft, sondern vor allem sich und den Verein, für den er gerade tätig ist, zu sagen, wie bekommen wir das dahin? Und das ist mir nochmal wichtig, das zu erwähnen, weil das hat ganz, ganz viel Flair der Veranstaltung ausgemacht.
Cool. Also Link dazu in den Shownotes packe ich mit rein. Und jetzt lass uns mal inhaltlich noch eine Zuschauerfrage beziehungsweise zwei Zuschauerfragen in einer Nachricht thematisieren. Da geht es nämlich auch in einer ähnlichen Art und Weise um das, was du vorhin angeführt hast, was so gängige Probleme sind, die ein Trainer oder eine Trainerin hat. Ich lese vor. Ich trainiere eine ganz neue Mannschaft, 13 Kinder inklusive zwei Torhüter. In der Vorrunde lief alles super, ungeschlagen Erster, alle haben regelmäßig gespielt. Jetzt in der Rückrunde haben wir eine neue Gruppe mit vielen älteren Jahrgängen. Fußballerisch sind wir weiter, körperlich aber deutlich unterlegen. Mein Problem, ich will eigentlich weiterhin alle einsetzen, aber dadurch haben wir schon Spiele aus der Hand gegeben. Die Jungs wollen natürlich auch gewinnen, was ich nachvollziehen kann. Ich überlege, ob ich künftig nur mit 10 Kids zum Spiel fahre und jede Woche einer pausiert. Oder ob ich offen mit Eltern und Kindern kommuniziere. Alle sind dabei, aber die Spielzeit kann unterschiedlich ausfallen. Was ist eurer Meinung nach der bessere Weg? Hui, ich muss mich einmal kurz räuspern, sonst ist meine Stimme weg.
Ich hab's gehört. So, also. Während Joscha versucht, klarzukommen, meine ersten Gedanken. Du hast die Frage, die ja sehr lang war, jetzt nochmal zusammengefasst. Das hat mich jetzt für den ersten Moment nämlich kurz verwirrt. Ich weiß nicht, ob das Thema, also ich finde nämlich, das erklärt ein bisschen, woher die Frage kommt, des Leistungsniveaus. Also ich trainiere eine U10 bei einem höherklassigen Verein. Und ist eine ganz neue Mannschaft da bei uns erst ab der U10 gesichtet wird. Ich finde diese beiden Informationen nicht ganz irrelevant, ja. Um, glaube ich, zu verstehen, wo diese Frage herrührt, wie die Eltern vielleicht drauf sind, die sich da zusammengefunden haben, weil die sind da hingewechselt aus diesem Leistungsgedanken heraus. Und also das, wenn das irgendwie so klar für alle war, dann finde ich, gibt es dem nochmal eine andere Note mit. So, jetzt hat er aber quasi eine ultra hohe Trainingsbeteiligung, alle machen mit, das beschreibt er ja, und bisher hat er es so gemacht, dass alle gleich viel spielen, was dafür gesorgt hat, dass die Ergebnisse manchmal nicht gepasst haben.
Ja.
Das verstehe ich aber nicht ganz, weil also in der Vorrunde haben wir ungeschlagen als Erster abgeschnitten und dann aber, ich habe normalerweise immer alle dabei, kann aber nicht gleichwertig wechseln, ich habe teilweise schon Spielstände kaputt gewechselt. Also das verstehe ich nicht ganz, weil sie sind ja Erster, haben ja offensichtlich so viel gewonnen, dass sie erster Platz in der Tabelle sind und gleichzeitig aber Spielstände kaputt gewechselt. Ich weiß nicht, ob dann aus einem 5-0 ein 5-3 wurde, ob er das meint oder ob dann mal ein Unentschieden dabei war. Das verstehe ich nicht ganz. Und jetzt sind sie aber in einer noch besseren Staffel und Liga eingeteilt worden, wo sie gegen Ältere spielen, die körperlich ja mehr zur Sache gehen. Und jetzt ist der Druck auf das Ergebnis noch höher. Ja. Ist es so richtig jetzt nochmal quasi aufgegriffen?
So habe ich es tatsächlich auch verstanden.
Okay.
Es hört sich jetzt hart an, aber ich glaube, das Problem sind nicht die Kinder. Also es ist eher die Erwartungshaltung des Trainers. Also oder des Trainers, dass er glaubt, dass vom Verein kommt. So vielleicht.
Ja, wobei, und das kommt jetzt auch nochmal dazu, also die beiden, es gibt auch ja diese zwei Torhüter, die im Kader sind. Ja,
das ist aber ein zweites Thema, das ist was anderes.
Ach so, Entschuldigung.
Das ist okay. Die zweite Frage, da kommt
Okay. Gut, ich bin bei dir. Also wir haben jetzt eine Situation, dass diese Mannschaft Staffelsieger geworden ist, in dem jeder gespielt hat. Es ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen in die Zukunft projiziert, dass wenn wir jetzt gegen diese Größeren spielen und ich weiterhin so wechsle, wie ich bisher gewechselt habe und die Spielzeiten so verteile, wie ich sie verteilt habe, dann werden wir anfangen, Spiele zu verlieren. Und dann werden die gefrustet sein, die besser sind, und dann werden die Eltern von den Besseren gefrustet sein. Warum spielt der jetzt? Der ist doch eigentlich schwächer. Und ich glaube, hier muss also ich glaube, der Trainer ist ja schon immer auf dem richtigen Weg gewesen. Er hat ja die Spielzeiten gleich verteilt und fängt jetzt an, unsicher zu werden, weil der Druck wächst. Und ich glaube, da wäre es jetzt wichtig, im Sinne von seinen Prinzipien zu handeln und zu sagen, von, wovon bin ich denn überzeugt? Und ich bin mir nicht sicher, also es ist ein höherklassiger Verein, es ist kein Leistungszentrum. Also es geht jetzt hier ja nicht darum, dann von der U10 zur U11 die vier Leistungsschwächsten auszusortieren. Nee. Dazu kommt, ich weiß aber nicht, ob das relevant ist, dass ich in dem einen oder anderen Satz verstehe, dass es sich um Mädchen handelt und nicht um Jungs. Was eher eine seltene Einsendung ist, die wir bekommen. Das sind ja sonst immer die
Jungs-Trainer. Mädel ist nur die Torhüterin, aber da kommen wir ja gleich dazu.
Ah, okay. Da war ich mir nicht sicher, ob das sich nicht auf alle anderen bezieht.
Nee, tatsächlich nur auf den einen Torhüter. Gut. Ja, also wie gesagt, so wie du es gesagt hast, inhaltlich ändert sich natürlich was. Die neue Staffelanteilung des Staffelleiters nimmt er scheinbar ein bisschen persönlich sozusagen. Es wird ein bisschen ruppiger, die Gegner werden besser. Jetzt führt es zu gewissen Konflikten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da natürlich so eine gewisse Elternschaft dann auch vorherrscht, die vielleicht Erwartungshaltung hat und sagt, ja, warum spielt Spieler Nummer 12, 13 denn genauso viel wie Nummer 1 und 2? Wir wollen doch gewinnen, so ungefähr. Jetzt müssen wir uns natürlich hinterfragen, okay, wir sind in der U10. So, junger Jahrgang E-Jugend. Und da ist es natürlich von außen immer deutlich einfacher als aus der Situation heraus, aber ich möchte ja möglichst viele, möglichst lange mit dabei haben, auch wenn ich das Ganze ein bisschen leistungsorientierter angehe, weil ich ja nicht Talentselektion betreiben möchte in dem Fall, ja, also die sichten ja schon, die scouten ja auch, sondern ich möchte ja Talentförderung betreiben. Und Talentförderung bedeutet halt, dass ich das, was ich habe, versuche, weiter und besser zu machen oder weiterzubringen. Talentselektion wäre, so wie du es gesagt hast, ja, ich gucke halt zu U11 in einem NLZ, 30% Auffrischungsquote, dann fallen meine 3, 4 schlechtesten hinten runter, ich hole mir die neuen rein, dann hätte ich kein Problem mit. So, deshalb würde ich tatsächlich Mut zusprechen, vielleicht auch nochmal in sich gehen als Trainer und mir überlegen, was ist mir wichtig. Ja, vielleicht sagt er ja auch, mir ist mir scheißegal, ich möchte einfach gewinnen und möchte mich profilieren, ist gut so. Oder geht es mir wirklich um das Thema Talentförderung und auch zu einer Förderung eines Talents oder generell Spielern gehört das Verlieren genauso dazu wie das Gewinnen. Und nur weil ich jetzt in der Vorrunde alles rasiert habe, bedeutet das nicht, dass ich jetzt in der Rückrunde, also dass es gut ist für die Kinder, wenn das weiterhin so ist. Ja, dann ist es jetzt halt mal ein halbes Jahr und wir sprechen dann ja am Ende von, was werden das sein, 5, 6, 7, 8 Spielen, ja, dann kriege ich halt mal ein paar Mal auf den Sack und dann geht es in die U11 wieder weiter in der Hinrunde und dann rasiere ich wieder alles. Also ich sehe die Drastik, das Drastische daran nicht so extrem, dass ich jetzt sagen würde, ich würde irgendwas ändern an meinen, so wie du es genannt hast, an meinen Prinzipien, die dahinter stecken.
Ja, also ich finde das nochmal auch gut zusammengefasst, also sich im besten Fall, das machen wir immer wieder auf, der Verein müsste ja hier eine klare Regelung haben. Wir sichten zur U10, das machen sie ja offensichtlich. Was ist dann Spielzeitenverteilung? Also sowas müsste einfach klar geregelt sein. Und in den Altersstufen, wo die Talentprognose ja so schwierig ist, weil wir nicht genau wissen, wie sich die Kinder entwickeln, dann müssten wir Spielzeiten ja noch umso dringender gleich verteilen, weil wir sonst viele Fehlentscheidungen treffen. Und dazu sagen, na, bis zur U12, U13, was auch immer, dann werden alle Spielzeiten exakt gleich verteilt. Wonach wir gucken, was er ja auch macht, ist, die Spielzeit in Summe zu erhöhen. Also indem wir Testspiele, Leistungsvergleiche und so weiter anbieten und nicht nur uns auf die Verbandsspielrunde beschränken. Und dann wäre allen geholfen, weil du kannst auch sagen, wir machen nur die Staffelspiele am Wochenende und da spielen nur die Besten, die hätten dann trotzdem weniger Spielzeit, als wenn wir die Spielzeit gleich verteilen und einfach mehr Wettkämpfe haben.
Ja.
So, das würde helfen und dann aber der Trainer müsste dann die Entscheidung treffen, wenn es der Verein nicht tut, wie die Spielzeiten verteilt werden. Und jetzt ist noch ein Gedanke gekommen, ob du da mitgehst. Klassiker, also ich mache Elternabend, informiere sie, wir haben 2 Wege. Entweder wir betreiben hier mit eurer Mannschaft und euren Kindern Talentförderung oder wir betreiben hier Talentselektion. Das sieht dann so aus, dass ich die aktuell Leistungsbesten am meisten spielen lasse und die aktuell Leistungsschwächsten in meinen Augen ohne Diskussion weniger spielen lasse. Das wäre Weg 1. Weg 2 ist, dass alle gleich spielen, weil keiner von hier aus diesem Raum weiß, welche Kinder sich wie entwickeln werden in Zukunft. Ich überlasse euch als Eltern, weil ich keine Diskussion haben möchte, die Entscheidung, ob ihr wollt, dass eure Kinder auf jeden Fall spielen und zwar alle gleich und fair verteilt. Oder ob ihr der Meinung seid, dass die Besten spielen sollten, was dafür sorgt, dass vielleicht heute Spiele A, B und C weniger spielen. Aber in 3 Monaten kann es auch sein, dass es das Kind von jemand anderem trifft. Wenn ihr damit okay seid und auch dann nicht diskutieren werdet, wenn euer Kind wenig oder gar nicht mehr spielt, dann machen wir diesen Weg. Ich habe eine Präferenz, das würde ich auch, glaube ich, so moderieren. Ich wähle diesen Weg, was auch immer das dann ist, weil meine Begründung, aber ihr dürft jetzt abstimmen und die Mehrheit entscheidet.
Ja.
Oder wir machen so wieder bei der Papstwahl. Also erst wenn sich alle für einen Weg entschieden haben, so lange durchdiskutiert, bis jeder sagt, okay, ich gehe mit. Ja. Weil dann hast du hinterher auch keinen, der sagt, ja gut, aber ich wollte es schon damals nicht.
Ja.
Sondern dann steigt weißer Rauch über dem Vereinsheim auf und wir gehen auf den Platz.
Das ist doch, aber ich finde es charmant mit dem Aufzeigen, was das Konsequenzen hat, diese Talentselektion, Talentförderung jeweils. Ich glaube, das sollte man öfter in solchen Vereinen machen, wo es nicht ganz klar ist, ist das jetzt Talentförderung, was wir hier machen, ist das Breitensport, wo wollen wir eigentlich hin? Finde ich einen sehr guten Ansatz. Er bringt ja auch noch eine zweite Frage mit rein, und zwar, ich habe 2 Torhüter, eine davon ist eine Torhüterin, eine wurde für die Verbandsauswahl gesichtet, der andere ist auf Wunsch des Jugendleiters dazugekommen, aber leistungsmäßig klar schwächer. Der Jugendleiter will, dass beide spielen. Ich finde das schwierig, weil ich der Stärkeren, also dem Mädel, der Torhüterin, damit wohl ihre Chance für die Verbandsauswahl verbaue. Wie würdet ihr es handhaben?
Das Jugendleiter hast du jetzt weggelassen, oder?
Nee, das habe ich gesagt. Der hat gesagt, beide spielen.
Basta.
Basta.
Okay, also quasi das gleiche Thema, das wir jetzt schon besprochen haben, auf die Torhüter-Position jetzt umgemünzt. Also, ich weiß gar nicht, wie ungewöhnlich das ist, weil ich glaube, du hast oft in den Jugend- und Kinderteams zumindest Spieler, die ins Tor wollen. Und hier würde, also es ist eine U10. Ich würde nicht mal einen festen Torwart da reinstellen.
Ja.
Ich denke mir, man kann sich ja Elternteil mal neben dran stellen und sagen, wie oft hält dein Kind den Ball mit den Händen fest und wie oft spielt er mit dem Ball am Fuß irgendwas. Also nach dieser Verteilung musst du Trainingszeit auch verteilen. Also wenn du sagst, er macht 50% der Aktion mit Ball am Fuß und 50% mit Ball in der Hand, dann verteilen wir so auch die Trainingszeit. Also er wird 50% im Feld spielen und 50% im Tor, weil das ist offensichtlich der Anspruch, den das Spiel an ihn stellt. Ja. Das ist ja, wenn du im Profibereich guckst, sind ja die Torhüter teilweise die mit den meisten Ballkontakten, weil sie eben im Spielaufbau auch oft also mit dabei sind und gar nicht so viele Aktionen mit klassisch-typischen Torwartaktionen im Sinne von Ballhalten haben. Und das ist im Kinderfußball, vor allem wenn du eine dominante Mannschaft hast, auch noch mal extremer so. Die sind jetzt Staffelsieger geworden. Im Zweifelsfall gab es da Spiele, die 10-0 ausgegangen sind, wo dein eigener Torwart einmal den Ball halten musste. Das ist doch Nährboden für sportliche Entwicklung für einen Torwart ist das doch wirklich richtig beschissen. Und da will ich sagen, ich will, dass mein Kind den Ball hat, weil es sonst nicht entwickelt. Bitte stell ihn in den Sturm, damit er einfach mal ein paar Kontakte sammeln kann.
Ja.
Und das wäre, glaube ich, mein Ansatz. In dieser Altersstufe würde ich keine festen Torhüter wählen. Jetzt gibt's. Na egal. Das Fass mache ich nicht auf. Aber ich würde auch da durchrotieren.
Ja, sehe ich definitiv auch so. Und wenn ich Angst habe, dass das Kind oder die Kinder oder das Mädel dann zu wenig Bälle aufs Tor kriegt, dann vielleicht irgendein Format finden, wo das Mädel innerhalb von einer halben Stunde 400 Schüsse aufs Tor kriegt oder 401-gegen-1 Situationen. Kann man ja im Anschluss ans Training machen. Ist, glaube ich, deutlich sinnvoller, als da jetzt irgendwie die sowieso kaum vorhandene Netto-Spielzeit bei einem U10-Spiel da jetzt so hoch zu hängen.
Was ich auch mal gehört habe, das fand ich auch interessant, die haben, glaube ich, entweder in der Halbzeit oder oder und auch nach dem Spiel so ein Penalty-Shootout
gemacht. Ja, genau.
So von der Mittellinie losgedribbelt auf den anderen Torwart. Dann hast du so 1-gegen-1-Situationen auf den Goalie und dann halt 10 Stück, auf die du ja nie im Spiel kommst.
Oder nach dem Training jedes Mal. Du sagst, nach jedem Training dürfen 2 Kinder da bleiben, 2 Feldspieler, und die dürfen den beiden Torhütern so richtig die Hucke vollschießen. Das habe ich auch immer gemacht. Das ist geil. Das ist für dich als Trainer geil. Das ist für die Spieler, weil sie endlich oft aufs Tor schießen. Und dann nicht irgendwas mit einer Passstaffette, sondern du stellst sie quasi 6-7 Meter vors Tor hin. Die haben vielleicht noch ein Hütchen, an dem sie vorbeischießen müssen. Und dann franzen die einfach nur auf die Hütte. Und das machst du 10 Minuten, Viertelstunde. Dann hast du 80, 90 Schüsse gehalten. Dann kannst du auch nach Hause gehen. Mhm. Cool. Sakko, vielen Dank. Link zur Ausbildung in den Shownotes. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder.
So machen wir es. Bis dahin.